Sie haben zum Beispiel von niederen Berufen geredet. Sie haben also sehr schwarz eingeteilt. Was halten Sie von dem Unternehmer, der bei Ihnen einer ist, der mit Vermögen anfängt, der im Gegensatz dazu sich mit 18 Jahren einen Schubkarren kauft und eine Schaufel und nach 10 Jahren sich einen kleinen Betrieb erarbeitet hat, wo er dann 5 Mitarbeiter hat und einen Lastwagen und das so weitermacht?
Also erstmal möchte ich was... Was ist da gerade? Ein Dialog? Oder war es das?
Ich glaube, was ist an der Einkommensquelle des Unternehmers ändert, wenn er früher mal Schaufel in Hand war oder so?
Ja, so Fleiß und Mut dahin gekommen ist, was wir alle nicht schaffen.
Ja, ich möchte mal was Logisches zu der Einwendung sagen. Ja? Es ist der Versuch, den Unterschied zwischen zwei Positionen zum Verschwinden zu bringen, indem man eine Zwischenschicht einführt und sagt, es lässt sich doch gar nicht trennscharf unterscheiden zwischen einem gewöhnlichen Arbeiter und einem Unternehmer, weil ich mir jetzt gerade vorstelle, vielleicht sogar persönlich jemanden kenne, der als Arbeiter mit seiner Handarbeit beginnt, darüber ein kleines Vermögen erwirtschaftet, weil er Glück hatte, dann ein Unternehmer wird und als Kleinunternehmer weiterarbeitet. Also der Versuch, den Unterschied zwischen den beiden Extremen zu verwischen, unterstellt ja erstmal, dass es sie gibt, dass es den einfachen Arbeiter und den Unternehmer gibt. Und zum Zweiten würde ich dann dem Nachbarn da oben beipflichten. Wenn der Mann, der mit seiner Schubkarre angefangen hat und wirklich nicht nur in ihrer Fantasie das Glück hatte, dass er mit seiner Schubkarre so viele Euro zusammenbringt, dass er damit ein kleines Unternehmen gründet, dann gilt ab dann alles, was ich über den Unternehmer gesagt habe. Dann ist er ein Unternehmer, der ein Vermögen hat, für das er einen Betrieb installiert, in dem, wenn das Vermögen hinreichend groß geworden ist, andere Leute antreten lässt für die Vermehrung dieses Vermögens.
Aber genau diese Aussage, die stellen Sie ja tendenziös als negativ dar.
Das ist nicht tendenziös, das ist negativ. Und deswegen stelle ich es auch so dar.
Ja, aber das ist ja... Ich weiß, aus welcher politischen Ecke Sie da argumentieren, aber die Frage ist doch sozusagen, wie will man es denn anders machen?
Nein, das ist nicht die Frage.
Es gibt jetzt zwei grundsätzliche Ansätze. Man kann also sagen, das gesamte System passt so nicht. Wir sprechen von der Lebenszeit, eine Stunde Lebenszeit eines Menschen ist halt grundsätzlich ein viel mehr. Egal, was der tut, die ganzen Ansätze gibt es ja auch wir können auch lange und intensiv diskutieren. Oder man kann sagen, ich nehme mal das gegebene System, unabhängig davon, wie ich dazu stehe, und das war der erste Teil Ihres Vortrags, und spreche mal über die Extreme. Also über die Tatsache, dass es Jobs gibt, wo viel zu wenig verdient wird, ja, die kein Mensch würde das Leben erlauben. Und genau die Person, die letztendlich in dem System, was hier geschaffen worden ist, wahrscheinlich über alle Maßen viel zu wenig verdient. Und es geht hier nicht um den Faktor 3 oder 4. Meiner Meinung nach, in der Gesellschaft, wenn jemand 3 oder 4 mal so viel verdient wie jemand anders, ist das gegebenenfalls auch noch gerechtfertigt. Aber es kann sicherlich nicht sein, dass es den größten Teil der Bevölkerung gibt, die von ihrer eigenen Herrenarbeit nicht adäquat leben können. Und genauso wenig kann es sein, dass es einen verschwindend geringen Anteil gibt. Das sind ja nur die allerwenigsten, die viel zu viel verdienen. Und dann ist aber die Frage, wie kann man solche, also diese Extreme, wie kann man das lösen? Man kann einerseits sagen, ja, wie das ganze System über den Haufen werfen, wie wir ein ganz anderes System haben, und das schaffen wir. Oder wir gehen mal davon aus, wir haben das System, mit dem wir leben, und wie setzen wir da an, diese Extreme zu nivellieren oder zumindest in dieser Weise zu begrenzen. Und da sind wir heute Abend noch gar nicht hingekommen. Also ganz viele Probleme benannt worden, Erklärungsansätze, die auch sehr clever sind, aber einen Lösungsansatz gab es hier noch gar keinen. Ich persönlich habe auch keinen, aber das wäre ja mal interessant zu überlegen.
Ja, aber gerade wenn ich hier in Deutschland bin, habe ich doch die Möglichkeit, dass ich mich umarbeite. Und wenn ich mir jetzt einbilde, ich will ein Arzt werden, dann könnte ich auch als Krankenschwester ohne Abitur mich so hocharbeiten, dass ich ein Arzt werde, dann habe ich das Arzteinkommen, aber will ich das überhaupt? Aber die Möglichkeit wird mir der Staat geben, dass ich sage, ich gehe über den Zeitungsbildungsweg irgendwie nach oben und mache noch, hier noch oder studiere noch oder keine Ahnung.
Also ich möchte jetzt einmal kurz dazwischen fragen, ob dieser Einwand von dem Vorredner mit dem Numerus Clausus verstanden worden ist. der Numerus Clausus ist doch der Beweis dafür, dass der Staat nicht so einfach sagt, naja, jeder kann Mediziner werden.
Ich kann als Krankenschwester mit 5 Jahren Berufserfahrung ohne eine Numerus Clausus Medizin studieren. Ich schreibe da halt ein Bewerbungsschreiben und muss halt begründen, warum ich denke, dass ich dafür geeignet wäre. Und damit falle ich aus dem Konzept Numerus Clausus raus.
Gut, das ist aber ein Spezialfall. Wir können uns ja noch ein Spezialfeld aufhalten oder was
kann man sagen? Ja, aber es gibt Möglichkeiten.
Dass wie man Gesellschaft schafft, in der man weder zu viel noch zu wenig verdient. Und das ist eine Art von Gerechtigkeit. Ich spreche nicht von Leistungsgerechtigkeit. Die jetzt rund um die Arbeit nicht geben, sondern jeder soll sozusagen ein adäquates Auskommen haben, genauso wie Sie sagen, ja, entsprechend seiner Bedürfnisse. Wobei natürlich die Bedürfnisse an den Menschen, das ist nicht schwer zu definieren. Also die meisten Menschen werden, wenn sie es denn wirklich können, ihre Bedürfnisse viel zu hoch geben.
Also ich möchte mal zu beiden Beiträgen jetzt mal sagen. Erst zur, ich sage mal einfach Intensivschwester, weil ich deinen Namen nicht kenne. Also es stimmt, dass jeder, der die nötigen Voraussetzungen hat, entweder 5 Jahre in so einem Gesundheitsberuf gearbeitet oder aber Abitur, sich antreten kann, um Medizin zu studieren. Einerseits gibt es den Numerus Clausus, du würdest jetzt nicht runterfallen, aber egal wie viele Leute antreten, um sowas zu werden, das vergrößert ja nicht die Menge der Posten, die es hinterher gibt. Die Posten stehen fest und wer sich auf die Posten bewirbt und wer sie dann hinterher kriegt, das ist eine andere Frage, darum konkurrieren die Leute. Aber es ist nicht so, dass weil jeder das im Prinzip könnte, auch dadurch die Posten vermehrt werden. Also das war zu dir und zu meinem Vorsitzenden. Die Frage, was man denn gegen die Einkommensextreme tun kann, die stellt sich auf dieser Veranstaltung überhaupt nicht. Deswegen ist sie bisher auch nicht gestellt worden. Das ist nämlich eine ganz andere Frage, als sich zu fragen, wo kommen die Einkommensunterschiede her? Die Frage, wo kommen die Einkommensunterschiede her, ist eine theoretische, die sich erklären will, warum ist es so, dass Leute, die alle etwas tun, was diese Gesellschaft braucht, sonst würden sie nämlich überhaupt kein Einkommen erzielen, so völlig unterschiedliche Einkommen beziehen. Wo kommt das eigentlich her? Es kann nicht von Leistung, Verantwortung und so weiter kommen. Wo kommt das her? Diese Frage ist gestellt worden, diese Frage ist beantwortet worden. Sich zu fragen, was können wir gegen die fürchterlichen Extreme tun, ist insofern eine, die völlig schief dazu steht, weil die denkt sich nämlich nach wie vor, es müsste eine gerechte Entsprechung geben zu dem, was einer tut und kann mit dieser gerechten Entsprechung nicht in Einklang bringen, dass manche von ihrer Arbeit nicht leben können und andere super reich werden. Hat aber überhaupt denkt sich aber die Spreizung der Einkommen, dass nicht jeder das Gleiche verdient, sondern dass die Leute unterschiedlich entlohnt werden, als völlig selbstverständliche Sache. Also die ist mehr mit einer moralischen Rechtfertigung befasst, als mit einer theoretischen Erklärung. Und das ist hier überhaupt nicht Gegenstand, sondern das ist ein Fehler.
Ja, das trifft was.
Ich verstehe Sie.
Ja.
Theoretisch ist es ganz nett, aber es bringt uns keine Lüge. Ne?
Ich halte es Ihren, was soll ich sagen, oder ich finde es gefährlich, dass Sie den Unternehmer tendenziell als mit viel Glück und irgendwie moralisch tendenziell verwerflich als etwas dargestellt haben, dass er halt einfach weiter über Vermögen verfügt. Deswegen weniger, ja, oder leichter sozusagen mit geringerem Aufwand auch zu einem höheren Einkommen kommt. Ich glaube, es ist irgendwo ein Schwellenwert da, wo halt in unserer kapitalistischen Gesellschaft sozusagen sich das Einkommen von selbst vermehrt und einfach durch Zins und Zinseszins irgendwann bei einem Unternehmer sozusagen die Mittel reichen, um damit ein Unternehmen mit entsprechenden Angestellten am Laufen zu halten. Prinzipiell finde ich das eigentlich nichts Verwerfliches. Dann kommt aber an den Punkt sozusagen, wo ich als Unternehmer die Möglichkeit habe, an der Gesellschaft am Wohlergehen der Gesellschaft teilzuhaben, teilzunehmen, dazu beizutragen, kann ich natürlich auch ein moralisches Kriterium heranziehen, wo ich sage, okay, ich vermehre natürlich mein Betriebsvermögen, setze es ein, um Arbeitsplätze zu schaffen und setze es auch ein, um meinen Angestellten gerecht zu entlohnen. Oder ich presse, so wie Sie es dargestellt haben, sozusagen meine Angestellten möglichst stark aus. Die sollen schuften, möglichst viel Leistung für möglichst wenig Geld, während ich nur in Anführungszeichen mein Kapital arbeiten lasse. Ich fand es jetzt nur, dass Sie den Unternehmer da etwas schwarz dargestellt haben. Und ich glaube, es ist tatsächlich nicht der Unternehmer per se negativ, sondern jeder Unternehmer muss sich der unternehmerischen Verantwortung bewusst sein, dass er das Geld für sich arbeiten lässt und für die Gesellschaft arbeiten lassen kann, nicht zwingenderweise muss, und dass er damit auch etwas zu, ob man jetzt das Wort Gerechtigkeit bemühen sollte, weiß ich nicht, aber vielleicht zu mehr Gerechtigkeit beitragen könnte.
Es ging doch, wenn ich das richtig verstanden habe, gar nicht darum, dass man den Unternehmer als unmoralischen Typen verurteilt, sondern geredet ist darüber worden, wie der sein Einkommen bezieht. Und selbst wenn der so arbeiterfreundlich motiviert unterwegs ist, wie du das unterstellst, der möchte Arbeitsplätze schaffen oder so und will die gerecht entlohnen, dann muss er ja nur um das, um dieses Ziels wegen darauf schauen, dass er mit seinem Betrieb nicht pleite geht, also dass er dauernd immer zu gewinnen macht. Und insofern gilt auch für ihre Rechnung, dass da der Lohn seiner Angestellten ein Kostenfaktor ist, der eben den Betriebserfolg im Weg steht, der ja darin besteht, dass man aus dem vorgeschossenen Geld möglichst für einen Überschuss rausholt, indem man
Ja, das ist jetzt eine Grundsatzfrage. Man kann genau diesen Konflikt, den Sie beschrieben haben, dass da zwei Parteien sind. Der eine braucht eine Leistung, will möglichst wenig dafür sozusagen zahlen, und der andere soll für diesen Lohn eine leisten. Und das muss am besten einen positiven Deckungsbeitrag generieren. Nur so wird die Unternehmung dauerhaft bestehen bleiben. Dazu kann man jetzt entweder sagen, verteufeln genau diesen Gegensatz, ja, menschliche Gesellschaft muss anders strukturiert werden, dass genau sowas gar nicht mehr passiert, dass dieser Anreiz nicht besteht oder dass dieser Gegensatz besteht. Oder man nimmt das hin und sagt, naja, das ist mutmaßlich die Art und Weise, wie die Menschheit miteinander lebt, zumindest der Mehrheit auf dieser Welt. Und wie, wenn ich das mal als gegeben hinnehme, egal wie wir das nennen, wie schaffe ich danach bei diesem Gegensatz ein gerechtes System?
Nein, bleiben wir nochmal, da bin ich noch lang nicht. Bleiben wir mal bei den Urteilen, die über das hiesige System gefällt werden. Und da möchte ich nochmal zurückkommen auf deine Überlegung. Ja? Und es gibt ja schon eine erste Antwort von da oben, die auch was trifft nach meiner Auffassung. Du hast, ich weiß nicht, ob wir du oder sie sagen, ich bin für alle Lösungen offen. Ja. Du hast bei mir rausgehört, mir läge sehr daran, dem Unternehmen, dem Unternehmer böswillige Motive nachzusagen, ihn als Ausbeuter zu zeichnen. Es gibt aber doch nach deiner Auffassung andere Unternehmer, die von edleren Motiven getrieben sind, die durchaus auf dem Standpunkt stehen, sie möchten Arbeitsplätze schaffen. Sie möchten auch Arbeitsplätze erhalten und es tut ihnen wirklich weh, wenn sie jemanden entlassen müssen. Wir bewegen uns jetzt auf einem Feld, da reden wir nicht mehr von der Ökonomie eines Betriebs, sondern von der Einstellung der Figur, die einen Betrieb führt. Und da mag es solche geben, die ihrer Gesinnung nach diesem Bild nahe kommen, dass sie ihre Belegschaft ordentlich herannehmen, weil sie meinen, anders funktioniert der Laden nicht. Und es mag auch andere geben, wie du sie vorstellst, die ihrer Gesinnung nach humanistisch unterwegs sind und vielleicht auf Schonung der Belegschaft sinnen, auf eine gute Entlohnung Wert legen, die Arbeitsplätze schaffen, manchmal auch retten möchten. Egal aber, wie die Gesinnung des Unternehmers ausfällt, das Handwerk, das der betreibt, das präsentiert dem Notwendigkeiten, die erfüllt sein müssen, unabhängig davon, wie seine Gesinnung ausschaut. Nehmen wir dein Beispiel mit den Arbeitsplätzen. Der Unternehmer mag wirklich humanistisch gesonnen sein. Er möchte mit seinem Vermögen Arbeitsplätze schaffen. Ja, welche schafft er? Wenn das Kriterium wäre, ich bezahle einen Menschen dafür, dass er an seinem Arbeitsplatz steht und seine Familie gescheit ernähren kann, dann wäre der Arbeitsplatz morgen verschwunden. Weil an so einem Arbeitsplatz muss ja immerhin auch für den Betrieb ein verkäufliches Produkt hergestellt werden, das der gewinnbringend verkaufen kann am Markt. Und da gibt es Konkurrenten, die mit ihrer Belegschaft dasselbe tun und am Markt über die Preise Konkurrenz ausüben, Druck ausüben. Das stellt den Unternehmer vor die Frage, wie kann ich mich in diesem Konkurrenzkampf bewähren, wenn ich denn das will? Ja, wenn ich die Leistung meiner Belegschaft erhöhe oder den Lohn mindere, dann könnte ich standhalten. Oder wenn ich neue Maschinen einführe und darüber meine Produktion verbillige, dann könnte ich am Markt bestehen, müsste aber Arbeitsplätze streichen. Diese Kalkulationen, die sind völlig unabhängig von der Gesinnung, die ein Unternehmer mitbringt. Ob er es gut meint mit seiner Belegschaft oder weniger gut. Die sind durch die Art und Weise, wie da Geld verdient und gemacht wird, wie da um den Absatz am Markt konkurriert wird, wie deswegen Druck gemacht wird auf Leistungsverausgabung und Entlohnung, die sind dadurch definiert, also durch das Handwerk dieser Erwerbsquelle und nicht durch die Gesinnung des Unternehmers. Insofern meine ich, kann man sich diese Überlegungen, wenn man das Handwerk selbst betrachtet und warum diese Figuren in Gegensätze geraten, völlig streichen.
Das, perfekt, aber
sonst. Nein, das ist nicht das Thema heute Abend.
Könnte man das zum
Thema? Das wie denn sonst, ich will was Theoretisches dazu ja sagen, ja. Das wie denn sonst, das geht von einer Unterstellung aus, die ich heute den ganzen Abend zurückweisen wollte. Wie soll es denn sonst gehen? Ich möchte zurückfragen, was denn es? Was ist denn das es? Wie soll es denn anders gehen? Nee, jetzt eine Antwort.
Ja, ganz konkret. Ja, also
ganz konkret, ja.
Das, was Sie da gesagt haben, haben Sie ja recht. Haben Sie vollkommen recht. Man kann das abschalten.
Das war jetzt keine Antwort auf diese Frage.
Nein, der humanistische Unternehmer, der dann aber natürlich wieder selbstsüchtige, allein zu aufweisen muss, damit er das Gelingen muss, eben System. Aber sozusagen, Sie schiffen ja sehr elegant immer um die Systemfrage herum. Wie geht das anders? Wie kann man das
also
anders machen?
Das,
ja,
wie geht das anders?
Ja, das
ist dann die Frage, ob Kapitalismus anders geht?
Ja.
Natürlich, das ist ja sozusagen, aber das haben Sie sozusagen, oder
warum geht das denn anders?
Das vermag ich nicht zu urteilen, das bin ich auch gar nicht. Aber sozusagen, Sie werfen eine Menge Fragen auf. Lösungsansätze wären natürlich auch interessant.
Schauen Sie, ihr habt Ihnen doch, glaube ich, Kritik an Ihre Überlegung jetzt geliefert. Und die Kritik geht so, dass Sie die ganze Zeit seine Argumente gegen Überlegungen zur Leistungsgerechtigkeit als quasi belanglos zurückweisen, weil Sie nicht im Beitrag sind zu der Frage, wie man denn jetzt wirklich hier und jetzt gerechtlich lohnen könnte. Und dabei hat die ganze Veranstaltung das versucht zu widerlegen. Insofern ist es doch ein Quatsch, wenn wir jetzt uns der Frage widmen, wie man das denn sonst machen sollte, weil es einfach erstens nicht immer der Veranstaltung ist, zweitens hier hätte kritisiert werden soll, was sie anscheinend nicht so ganz verstanden haben. Und drittens, wie überhaupt nicht alle auf einer, uns einig sind, was hier eigentlich los ist und was hier schief läuft, sodass wir uns überhaupt gemeinsam die Frage vorlegen könnte, ja, was macht man denn dann?
Mal um den Eindruck zu zerstreuen, dass Sie mich mit der Frage in eine Verlegenheit bringen. Ich kann darauf eine kurze Antwort geben. Die sage ich auch gleich, damit da mal die Luft raus ist. Aber die Beharrlichkeit, mit der Sie die Frage stellen, die setzt sich hartnäckig darüber hinweg, dass der Einwand überhört wird. Jetzt was Theoretisches, ja? Die Frage, die Sie an uns richten, oder ich sage auch bei dir, du, obwohl wir gerade über Kreuz sind, oder? Die Frage, wie soll es denn anders gehen, die lebt davon, die geht davon aus, dass dieser Konkurrenzwelt, über die wir heute Abend ein bisschen verhandelt haben, dem Kapitalismus, der Konkurrenz der Berufe, dass dem Getriebe eine Leistung innewohnt, nämlich eine Gesellschaft am Leben zu erhalten und zu ernähren, mit extremen bösen Ausreißern, aber im Grundsatz schon. Dass man dem Ganzen eine Versorgungsleistung attestiert, von der man jetzt einen Kritiker fragt, wie willst du diese Leistung, die das erbringt, denn anders organisieren? Ja? Insofern geht diese Frage von einer Prämisse aus, die ich rundweg bestreite. Das ist überhaupt nicht die Leistung, die in diesem System erbracht und bezweckt ist. Es gibt zwar gelehrte Vorstellungen darüber, dass es so sei, aber die sind so falsch wie die Litanei der Rechtfertigungstitel, die ich heute Abend für die Leistungsgerechtigkeit vorgeführt habe. Volkswirtschaftler zum Beispiel, die stellen einem diese Gesellschaft so vor, dass sie sagen, es gibt ein Bruttoinlandsprodukt oder früher auch Sozialprodukt genannt. Und jeder Mensch, der daran mitwirkt, verdient ein Einkommen, genau für den Beitrag, den er zur Herstellung dieses Produkts erbracht hat. Insofern hat jeder Mensch mit dem Einkommen, das er für das Mitwirken an der Herstellung des Volkseinkommens, des Produktes erbracht hat, den Beitrag bekommen, der dem entspricht. Diese Vorstellung, die stellt sich das ganze Gegeneinander zwischen Unternehmern und Arbeitnehmern und den verschiedenen Berufsständen vor, im Prinzip wie ein Gemeinschaftswerk, in dem jeder an seinem Platz seinen Beitrag leistet, der ein unterschiedliches Gewicht hat und deswegen unterschiedlich entgolten wird. Das ist die Vorstellung. Mit der wird einem auch nahegelegt. Naja, wenn der Ministerialdirigent 20.000 im Monat kassiert und der Müllarbeiter nur 2.000, dann kommt es daher, dass der Beitrag von der anderen Figur eben um so vieles größer war. Diese ganze Überlegung, die ist vollkommen zirkulär, die geht von dem Einkommen, das man in der Welt sieht, aus und behauptet jetzt, stellt fiktiv dahinter eine solche Leistung, die das rechtfertigt. Ich könnte das ganze Volkseinkommen genauso zusammenzählen, käme auch zu derselben Zahl, wenn ich dem Ministerialdirigenten 2.000 in die Hand drücke und dem Müllwerker 20.000. Wenn das so wäre in der Wirklichkeit, wenn ich von diesen Gehaltsgrößen ausginge, dann könnte ich mit demselben Recht sagen, ja, dann liegt das wohl daran, dass der Müllwerker um so vieles mehr leistet wie der Ministerialdirigent. Da merkt man an der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, die sich das gesamte Produkt, das ein Volk verzehrt, als Summe von Beiträgen vorstellt, die jeder Einzelne erbringt, die ihm entgolten sind in dem Geld, das er in Händen hält. Dass es eine vollkommen zirkuläre Gedankenbewegung ist, die von den wirklichen Einkommen ausgeht und einen fiktiven Leistungsbeitrag dahinter stellt. Ich könnte alles umdrehen, käme zum selben Ergebnis. So, diese Unterstellung, die stimmt nicht, aber davon leben viele von deinen Einwänden, wenn du sagst, es gibt natürlich hässliche Extreme. Man mag doch nicht diese armen, geschundenen Kreaturen am Bau für 3,50 Euro schuften sehen, die dann nicht wissen, wie sie ihre Miete zahlen und einen Mindestlohn brauchen, den sie dann noch nicht mal einfach kriegen, sondern für den man auch noch kämpfen muss. Aber dieser Gedanke der Extreme, die man abschleifen möchte, unten wie oben. Man missgönnt ja auch vielleicht dem Wiedeking seine 112 Millionen, die er im Jahr verdient hat. Ja? diese Idee von den Extremen, unten und oben, die verlässt eben die falsche Prämisse überhaupt nicht, dass im Grundsatz das, was einer verdient, dem entspricht, was er leistet. Nur deswegen, wenn man von dieser Prämisse ausgeht, ist man ja zu der Gemütsaufwallung fähig, dass man Extreme unanständig findet, nach unten wie nach oben. Insofern, um das rund heraus in ein Fazit zu pressen, wollte ich sagen, die ganze Idee der Einkommensgerechtigkeit lebt davon, ein Gegeneinander in der Konkurrenz der kapitalistischen Erwerbswelt in ein Miteinander zu verwandeln, in dem jeder nach seinem Beitrag entgolten wird und deswegen unterschiedlich entgolten wird, weil eben unterschiedlich beigetragen wird. Ich wollte auf den Gegensatz hinarbeiten und davon abraten, das, was man in der Wirklichkeit sieht, mit dieser Idee zu rechtfertigen und für in Ordnung zu befinden. Jetzt der letzte Satz. Wer so argumentiert, zieht sich natürlich den Verdacht zu, der mir auch ganz recht ist, dass er dieses System nicht mag. Völlig richtig. Das, was aus meinen Worten spricht, ist ganz schlicht das. Da möchten die Leute doch bitteschön dafür arbeiten, dass sie den Ertrag, den sie da arbeiten, gemeinschaftlich genießen. So, fertig. Dass diese Antwort für die, die diese Frage stellen, notwendig unbefriedigend ist, das ist mir völlig klar. Weil die von einer anderen Voraussetzung ausgehen.
Das habe ich nicht gesagt.
Aber gedacht.
Nein, das habe ich auch nicht gedacht. Aber es war ja, genau ehrlich. Das, was sozusagen Ihren ganzen Vortrag als Bekenntnis, vielleicht habe ich es auch einfach nicht geblieben, gefehlt hat. Dieses gespürt, wo es hingehen soll, habe ich ja. Aber das ist ja auch wichtig. Weil erst das auch eine vernünftige Diskussion dazu lässt. Natürlich kann man das Ganze auch komplett anders aufziehen.
Nein, ich muss aber nochmal wegen der Beharrlichkeit der Frage auf einen logischen Punkt hinweisen. Ja? Jedes Argument, das heute Abend hier gefallen ist, zugegeben in kritischer Absicht und manchmal auch etwas hetzerisch vorgetragen, jedes dieser Argumente würde nichts von seinem Gehalt einbüßen. Wenn ich am Schluss sagen würde, eine Alternative habe ich nicht, weiß ich nicht. Da halte ich es wie in der Naturwissenschaft. Wenn ich bewiesen habe, dass ein Satz falsch ist, dann bleibt der Nachweis des Fehlers immer einer, auch wenn ich das Theorem positiv gar nicht aufsagen kann. So ist es auch heute Abend. Keiner möge sich herausreden damit, dass die Argumente deswegen nicht stichhaltig waren, weil keine Alternative dargeboten worden ist. Da müsst ihr euch schon mehr Mühe geben.